mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen heute bei einer Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Mit einer Frau, die ich sehr, 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 sehr bewundere, weil sie alles hat und ist, was ich niemals sein werde. Clemens, Bist du auch begeistert von Katrin Müller-Hohenstein?
Ich bin vor allen Dingen so begeistert, weil man die ja sonst immer in diesem Fußballkontext kennt und die jetzt ja gar nicht mal so, also zumindest habe ich sie da nicht erlebt, in so einer klassischen Talkshow, wo sie mal was über sich erzählt. Heute mit einer Stunde Zeit, es war richtig toll, dass man die mal ein bisschen besser kennengelernt hat.
Also Katrin Müller-Hohenstein ist für mich wirklich der Inbegriff der sportlichen Münchnerin. Die hat einen Hund, die will sich bewegen. Die ist genauso wie ich sein. 1,76 Meter groß, kein Fett über dem Knie. Wir besprechen gleich alles. Also bei der, da muss ich jetzt ehrlich sagen, oder da hätten wir uns jetzt sofort zum Café eingeladen und hätten mit der auf der Terrasse gesessen und einen super Nachmittag gehabt.
Zusammen mit Terror-Tanja.
Mit Terror-Tanja.
Und genau. Oder hättest du ihr vielleicht noch, das kommt im hinteren Teil, also bleibt auf jeden Fall bis dahin dran, weil da gibt Barbara nochmal sehr gute Tipps eigentlich zum, ja, so Fototipps, ne, für Selfies, um es jetzt mal sehr allgemein zu formulieren.
Ja klar, wir reden über alles und sagen wir es mal so, uns ist nichts Menschliches fremd. Und deswegen erfahren wir wirklich Dinge von Katrin Müller-Hohenstein, die wir so im Sportstudio wahrscheinlich nie gehört und erfahren hätten. Also, einfach dranbleiben, viel Spaß beim Hören heute mit Katrin Müller-Hohenstein. Ladies and Gentlemen, ich freue mich heute auf eine ganz tolle Kollegin, die ich persönlich, man kann schon sagen, bewundere, weil sie hat all das, was ich nicht habe. Sie ist groß, schlank, sportlich, sie kennt sich mit Fußball aus und sie ist einfach super. Katrin Müller-Hohenstein ist bei uns.
Hallo. So, danke schön. Dann sind wir eigentlich schon durch, bitte, oder? Können wir aufhören?
Danke, das war's. Nein, ich meine es im Ernst. Ich habe vorhin hier in der Redaktion die ganze Zeit so Fotos von dir und habe so, schau dir die Arme an und die hat kein Fett über dem Knie. Guck, guck, guck. Und so, wenn du stehst mit so einer Lässigkeit, du hast so einen kurzen Jeansrock an und dann stehst du da auf dem Fußballfeld und es sieht so aus.
Ach komm, hör auf, ich habe doch auch meine Problemzonen. Also hier so.
Wo denn? Wo denn?
So, also hier so. So da, weißt du? So knapp. Nee. Wo ist das? Knapp unter der Taille? Hinten? Ja doch, so ein bisschen schon.
Ja, ein bisschen. Du hast da so einen kleinen Wulst, den du mit 14 noch nicht hattest und jetzt hast du ihn halt seit einem Jahr oder so. Du lebst in ganz anderen Maßstäben, Katrin. Das muss man jetzt dann schon mal sagen. Aber trotzdem, toll. Du bist einfach genau der Typ, der ich immer sein wollte. Das meine ich wirklich im Ernst. Genau der Typ von Frau. So wollte ich sein. Du hast bestimmt auch so Sprungkraft.
Und nee. So. Weißt du was? Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit war ich mal zu Gast im Fernsehgarten und da haben wir das deutsche Sportabzeichen gemacht und da habe ich mir ausgesucht Weitsprung bei Leichtathletik.
Bist du verrückt? Pass auf,
ich bin angetreten gegen Heike Drechsler, Olympiasiegerin und
7,42 Meter.
Ich dachte mir, okay, das geht einigermaßen mit dem Weitspringen. Hatte aber in der Nacht vorher, hatte ich wirklich wüst gefeiert. So, ich war um 3 ins Bett gegangen, bin um 7 wieder aufgestanden und trat dann also an zu diesem Weitsprung an der Grube. Und jetzt darfst du mal raten, wie weit ich gekommen bin.
Ja, keine Ahnung, 2,60 Meter oder so.
Genau, 3 Meter. Das war mir so peinlich. Also,
aber jetzt mal ganz ehrlich, also Weitsprung, da kriege ich heute noch Schweißausbrüche, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das damals machen musste. Allein der Anlauf, ich bin schon fast gestürzt, einfach beim Anlauf, weil immer wenn es dann klappen musste und so und dann überhaupt dann, dass das da, also bei mir war nicht die Rede davon, dass ich, man sollte doch dann die Knie hoch, dann die Beine, weißt du, nach vorne mit den Füßen landen und dann den ganzen Körper nach vorne wuchten. Meine Flugzeit war so kurz, dass ich, meine Beine sind hinter mir so.
Ja, aber dann hast du es ja schon mal weit geschafft. Also für mich war ja das absolute Drama, dass dieser Absprung, dieser Balken, den zu treffen, das war für mich so der Horror, dass ich lieber mal 2,50 Meter vorher noch verschenkt habe und einfach schon mal losgesprungen bin, obwohl
ich springe einfach schon mal. Also bei mir ist das wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du warst wahrscheinlich, du bist ja einfach ein sehr viel sportlicherer Mensch. Bei mir ist, wenn zu mir zu Gast in die Sendung einen Sportler oder eine Sportlerin kommen und wir spielen dann die Bilder ein, bei Olympia Gold gewonnen, fange ich sofort an zu heulen, weil ich das so toll finde, weil mir das so viel Respekt abbringt, wenn jemand sich so quälen kann.
Was glaubst du, wie es mir geht? Also ich mache ja diese Olympischen Spiele nur auch schon seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube 8 oder so habe ich jetzt erlebt. Und ich bin ja da.
8 Olympische Spiele?
Nee, ja, Sommer und Winter.
Ach so, alle, aber du machst ja Sommer und Winter.
So, und die machen alles, was ich nicht kann. Und das ist das, was mich so begeistert. Ich habe so einen heiden Respekt vor denen, weil ich mir denke, wie machen die das? Ich kann alles so ein bisschen, Und ich habe auch, ich habe da auch, wie soll ich sagen, Ehrgeiz habe ich nicht. Bin so eine Ausdaueramsel. Also ich gehe, wenn ich kann, jeden Tag mit meinem Hund auch wirklich los. Und ich gehe auch gerne schwimmen und das macht mir alles total Spaß. Und ich brauche das auch, weil ich sonst schlechte Laune bekomme. Aber ich bin nirgends so richtig gut. Ich kann gar nichts so richtig. Und die machen das aber und die können das. Und die haben da auch ein Ehrgeiz. Ich bin null ehrgeizig. Also wenn ich joggen gehe, mich darf jeder überholen. Es ist mir völlig wurscht, ob ich Erster ist. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum ich irgendwo Erster werden muss. Was bringt mir das? Also
ja, also ich
will nur zufrieden sein.
Also ja, ich mache es nur aus Pflichtbewusstsein und bei mir ist aber auch so, ich kann auch 100 Meter unterm Gipfel oder 20 Meter vorm Ziel sagen, I have it. Vielen Dank. Ich habe es gesehen. Ich weiß ungefähr, wie sich's anfühlt und dann ist es für mich okay. Also ich muss das nicht erfüllen.
Nein, aber weißt du, was lustig ist? Ich habe neulich mit Wiegald Boning ein Interview gehabt. Da hat er mir erzählt von diesem Wahnsinn, als er ein Jahr lang jede Woche einen Marathon gelaufen ist. Und dann hat er erzählt, er war in Berlin unterwegs und da hat er dich getroffen. Und dann habe ich gesagt, wie, die Barbara ist einen Marathon gelaufen?
Nein, nein, auf der Straße. Ich kam nur aus dem Haus raus.
Ist das nicht gemein? Das war die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte. Aber hast du gar keinen Bock?
Aber manchmal, manchmal träume ich davon, ich gucke mir dann, so bei Instagram gucke ich mir dann immer so Sachen an, so Body Change, weißt du, so Leute, die irgendwie 160 Kilo wiegen und dann später sind die so vorher, nachher. Und da, das inspiriert mich schon total. Und dann denke ich mir, das ist ja auch keine Ausrede, immer zu sagen, ich kann es nicht schaffen, sondern man kann es eben doch schaffen. Und dann denke ich mir, man bräuchte mal so einen mit der Trillerpfeife, der halt wirklich neben einem steht und einen so richtig anpeitscht. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Vielleicht würde ich auch sauer werden oder ich würde renitent sein oder ihm eine knallen, weil schon bei mir das so ein bisschen ist, sobald es anstrengend wird, was Sport angeht, bin ich raus. Also dann sagt mein Körper nein.
Aber du musst einfach mal anfangen.
Bevor ich jetzt anfange.
Ich sag dir mal was. Also gerade dieses Laufen, das ist ja auch im übertragenen Sinne Vorankommen. Das macht dich total glücklich.
Du, ich mache dreimal die Woche Sport. Ich weiß gar nicht, was ich bin sogar ganz gut im Training. Okay. Also ich könnte jetzt mit dir zumindest. Also wenn du mich jetzt super doll motivieren würdest und du würdest kein Gespräch von mir erwarten, weil ich finde, während des Laufens kann ich
auch
nicht reden.
Ich
laufe auch ohne Musik, weil alle Musik bedrängt mich total, weil dann ich muss dann so im Rhythmus laufen. Und dann habe ich mal eine Zeit lang bin ich zu klassischen Klavierkonzerten gelaufen, weil ich mir dachte, da gibt es zumindest keinen Rhythmus. Und es war dann aber auch nicht gut. Und da, ich würde eine Stunde, würde ich vielleicht gerade so schaffen.
Und wie weit kommst du dann in eine Stunde?
4 Kilometer? Nein, vielleicht sagen wir mal, vielleicht 6,5.
Aber das ist doch super. So.
Ja, das würde ich hinkriegen. Und ich kriege noch beide Beine hinterm Kopf. Diese Info wollte ich heute unbedingt noch loswerden.
Wie beide Beine hinterm Kopf?
Naja, wenn ich so liege, kriege ich beide Beine hinterm Kopf.
Warum sollte man das machen? So.
Ja gut, jeder will was anderes. So, pass auf. Du kannst mir ja Tipps geben eigentlich, wie man als Radiomoderatorin, was man alles machen und können muss, weil du bist Radiomoderatorin, seit ich denken kann. Und dabei bist du gar nicht so viel älter als ich.
Und das Tolle war ja, dass das zu einer Zeit war, da durfte man noch richtig Fehler machen. Also ich habe absurde Dinge getan im Radio. Das wäre heute strengstens verboten. Das darfst du gar nicht mehr.
Erzähl.
Ich habe zum Beispiel in einer Morningshow mal einen Vergnügungspark für Wellensittiche gebaut.
Oh Gott, da hast du gleich die Tierschützer an der
Hacke. Ja, heute schon, damals nicht. Ich hatte einfach einen Heidenspaß. Ich habe immer das gemacht, worauf ich gerade Bock hatte. Und durfte natürlich auch Fehler machen und das war super. Und wenn ich heute Radio höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann gruselt's mich so ein bisschen, weil die Inhalte, die du in erster Linie heute auf diesen Mainstream-Wellen hörst, ist ja am Montag das Beklagen, dass das Wochenende vorbei ist. Am Dienstag ist das Wetter schlecht und ab Mittwoch können wir uns wieder aufs Wochenende freuen. Das will ich aber.
Du bist
das
super, genau.
Das will ich aber nicht hören im Radio. Ich möchte da jemanden sitzen haben, von dem ich das Gefühl habe, der hat Spaß dran und der hat auch Lust, sich was für mich auszudenken und kreativ zu sein. Und das sind aber die allerwenigsten. Ich finde das ganz, ganz schlimm.
Ja, und wenn du einen Vergnügungspark für Wellensittiche gebaut hast, ich meine, das war ja im Prinzip Radio fast wie Fernsehen, oder? Ich war zum Beispiel mal eingeladen bei Johann Lafer, der irgendwo eine Grillshow gemacht hat, ja? Und ich dachte mir immer, das ist ein Missverständnis, das kann nicht sein und so. Aber tatsächlich, wir haben dann im Radio gegrillt und ich glaube, das ganze Land hat zugehört. Das war irrsinnig erfolgreich. Also das ist ja toll, eigentlich Fernsehen fürs Radio zu machen.
Radio ist ja Kino im Kopf, sagt man. Das heißt, du musst diese Bilder erzeugen, dass der Mensch, der das hört, quasi das Gefühl hat, mittendrin drin zu sein. Und das, also das können aber auch die wenigsten Moderatorinnen und Moderatoren heute. Also mich wirklich fesseln. Da kann auch jemand, wenn jemand spannend seine Steuererklärung erzählen kann, dann finde ich das auch super. Ist eigentlich völlig egal, um was es geht. Ich muss nur das Gefühl haben, der hat da gerade Bock und der begeistert sich auch für seine Hörer und freut sich, dass die da sind und sieht das als Geschenk.
Ich habe die Erfahrung gemacht, ich komme ja nicht vom Radio, also ich habe ja mit Fernsehen angefangen, aber ich habe immer bei Leuten, die ich getroffen habe, die Radio gemacht haben, früher gemerkt, die haben keine Angst, auch Strecke zu machen, weil die können quatschen. Ja. Und was ihr auch könnt beim Radio, ihr richtigen Radiomoderatoren, wenn ihr einen Preis kriegt und euch bedanken sollt und dann sagt einer vorher, du hast eine Minute Zeit, um dich zu bedanken, dann sprechen Radiomoderatoren genau eine Minute lang und danach hören sie auf. Das finde ich phänomenal.
Ja, weißt du, was Tolles? Wir haben ja, hin und wieder haben wir ja so Fußball-Länderspiele und dann ist es eigentlich Pflicht, dass man sich vorher einmal kurz in die Heute-Nachrichten meldet, um 19 Uhr. Mhm. Und dann heißt es, pass auf, du hast 30 Sekunden. Oder meinetwegen, fangen wir mal mit 40 an. Du hast 40 Sekunden, dann weiß ich, okay, ich habe 40 Sekunden, überleg mir, okay, das erzählst du dann. Und dann stehst du da und dann wird aber die Nachrichtensendung ein bisschen länger und dann plärrt dir der Redakteur aufs Ohr eine Sekunde, bevor du anfängst, es sind jetzt nur noch 25. Und du musst in der Lage sein, dann innerhalb kürzester Zeit diesen Text, den du dir zurechtgelegt hattest, nochmal um 15 Sekunden zu kürzen. Und da muss ich sagen, das ist schon huiuiui. Also denke ich mir, Freunde, ihr seid ja lustig. Aber das geht, das stimmt. Also du hast die Zeit ganz gut im Griff.
Aber das finde ich ganz toll und ihr nehmt es eben auch ernst, während bei mir wirklich eine Zeitangabe ist eine rein vage Geschichte. Also wenn irgendjemand zu mir sagt 2:30, denke ich mir, ja, ist schon klar, ich mache jetzt mal einfach mal. Aber das finde ich wirklich wahnsinnig toll. Wann hast du, also mal abgesehen von zeitlichen Angaben, die dich ja nicht wirklich ins Schwitzen bringen, stehst du auch manchmal bei Sportarten da und bist ein bisschen unsicher, weil du dich in dieser einen Sportart dann eben mal nicht so gut auskennst, wie zum Beispiel beim Fußball oder beim Schwimmen oder bei anderen Sachen?
Ja. Also es gibt, also gerade bei Olympia sind ja viele Sportarten dabei, die uns nicht täglich beschäftigen. Also dieses Thema Curling zum Beispiel, jetzt im Winter, ist eine große Nummer. Ich liebe es. Aber ich bin natürlich überhaupt kein Experte. Ich könnte dir jetzt nicht erklären, wie die Regeln sind. Aber wenn du mich kurz vor Olympia fragst, dann weiß ich, wie die Regeln sind. Weil dann habe ich mich darauf vorbereitet und dann kann ich das auch. Aber also so Sportarten, die wir ganz wenig zeigen, was haben wir denn da? Ja, Rugby zum Beispiel. Ist ja auch toll. Es gibt keinen Sport, der nicht toll. Ich kann mich irgendwie für alles begeistern, aber da bin ich natürlich echt blank. Und in der Situation, wo ich mich aber im Fernsehen damit öffentlich befassen muss, du musst ja immer davon ausgehen, es gibt mindestens einen, der davor sitzt und der alles weiß.
Und den musst du glücklich machen. Für den musst du es machen. Erstmal.
Und für den muss ich mich natürlich anstrengen. Ich darf aber auch den Rest natürlich nicht, den darf ich nicht ignorieren, weil die das erste Mal sehen, die wollen natürlich auch in der Hand genommen werden. Deswegen sind solche Sportarten, ich sag mal, einfacher als Fußball ist das Schwierigste überhaupt, weil da weiß ich, es sind, das sind nur Experten.
40 Millionen Experten.
Jeder weiß es besser. Jeder.
Ich wohne sehr nah am Olympiastadion. Okay. Und wenn Hertha spielt, parken die alle bei uns vor der Tür. Und ich bin ja immer im Garten, weil Hühner und Blumen und Müll und ich weiß nicht was. Und dann höre ich da immer zu und dann denke ich mir immer, oh Gott. Dickbäuchige Männer, die in ihrem Leben noch an keinen Ball getreten haben.
Dann soll er mal die Nummer 4 nach vorne holen. Und so denke ich mir immer, Gott.
Ja, so ist das. Aber ist okay, man muss da angstfrei drangehen und angstfrei drüber sprechen können auch. Das habe ich mir jetzt im Laufe der Jahre angewöhnt und deswegen ist es mir Schnuppe.
Ja, also ich habe ja auch mit Sport angefangen, lustigerweise, und ich konnte ja gar nichts. Ich hatte weder eine theoretische Ahnung noch, und da haben sie mir ein Tennismagazin ja übertragen, beim deutschen Sportfernsehen damals. Und ich sollte die BMW Open moderieren, die Leute in den Pausen, ich hatte da Kafelnikow und Boris Becker sitzen und so.
Ich wusste gar nicht, wer er ist. Ich konnte gar nicht. Ich wusste gar nichts. Ich war mir auch nicht ganz sicher. 40 beide. Wie heißen das jetzt nochmal und so? Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, die haben mich gehasst, weil ich natürlich blond, jung, ich war der absolute Albtraum für jeden, also kein Plan. Und dann habe ich da gesessen und dann habe ich zum Café gekauft, ja, lief ja gut heute und so. Und ich hatte überhaupt gar keine Fachkenntnis, ich wusste ja auch gar nicht, wonach ich fragen sollte. Die haben mich natürlich da auch hingehoben, klar, weil ich irgendwie war ganz süß, war ganz lustig und so. Also es war schon Klischee, schlimmer ging's nicht. Und nach einem Tag hat mich damals Wolfgang Wild, hieß der Programmchef, der hat mich angerufen, der hatte mich da reingesetzt und hat er gesagt, du, wir haben so viele Anrufe wie überhaupt noch nie in unserer gesamten Firmengeschichte. Wir müssen das leider Ach beenden. So. Hat er gesagt, nein, das geht nicht. Am nächsten Tag saß wieder Jona Siebel da, hat es moderiert. Ich konnte das natürlich nicht. Ja, ich bin eisenhart nach einem Tag rausgeflogen.
Oh mein Gott. Nach dem Tennis und Herrn Kafelnikow und Herrn Becker. Aber Herrn Becker.
Nochmal, der Becker ist der Rothaarige, oder? Okay, nee, den Becker kannte ich, aber da waren noch so andere. Da waren noch so andere. Das war mir dann immer, da war ich dann schon beschäftigt, mir die Namen zu merken irgendwie. Und dann, ich hatte natürlich mir das Spiel angeguckt, aber mehr so wie so eine Hausfrau. Naja, egal. Oh Gott, es ist ein Wunder, dass man es dann trotzdem irgendwie geschafft hat. Du bist da reingekommen, aber du warst ja, ich weiß nicht genau, nicht die erste, aber die zweite Frau im Sportstudio.
Nein, es gab schon etliche davor.
Es gab schon mehrere davor. Aber hast du deinen Beginn beim Sportstudio damals? Wann war das?
2006.
2006? Okay. Aber war das für dich? Weil heute werden wir Frauen ja natürlich bei allem, was wir tun, das hat ja jetzt immer eine politische Dimension, sage ich mal. Hattest du das damals als politische Geschichte auch gesehen, auch für dich? Hast du gesagt, ich will vorangehen und die Frauen jetzt in die Sportwelt bringen? Oder hast du dir einfach nur gedacht, super, ich will das machen.
Und das war natürlich damals, also ganz ehrlich, das war ein Albtraum, diese Zeit. Also ich kann mich noch erinnern, als diese Personalie bekannt wurde, hatte ich ja noch keine Sendung gemacht, aber die haben sich trotzdem alle auf mich gestürzt. Und ich dachte mir, ey Freunde, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich will nur diese Sendung moderieren, jetzt lass mich doch erstmal machen. Es war wie in so einer Parallelwelt. Ich habe es gehasst. Es war ganz, ganz schlimm. Und nach den ersten beiden Sendungen wurde es dann langsam besser. Ich kann mich noch erinnern, es war teilweise so, dass die mir in Interviews, ne, die man dann vorab gibt, das hattest du ja auch gerade erst mit Verstehen Sie Spaß, da kommt ja dann dieser Interview-Marathon vorher, wo du dann allen möglichen Quatsch gefragt wirst. Dann,
haben sie dich immer abseits erklären lassen?
Die hatten sich so einen Fragenkatalog zurechtgelegt, um mal abzufragen, ob ich das auch alles weiß. Und ernsthaft, ich habe damals da auch noch Antworten gegeben, also heute würde ich denen das auch um die Ohren hauen. Ja. Also ich hatte...
Und wir sprechen über das Jahr 2006. Also es ist jetzt auch noch nicht mal so, dass man sagt, okay, es waren die frühen 80er und da war die Welt noch eine andere. Das war vor 15 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen.
Also jedenfalls hatte ich keine politische Agenda, auch keine gesellschaftspolitische Agenda, sondern ich wollte das einfach nur machen. Und habe dann aber erst, ich bin da total naiv drangegangen. Also das ist eine meiner großen Stärken. Ich bin extrem naiv. Ich denke mir erst hinterher immer, oh Gott, was hast du da gemacht? Weil ich bin unbekümmert und naiv. Und so gehe ich die Dinge einfach an. Ich habe mir gedacht, okay, die Sendung machst du jetzt, ja klar machst du die Sendung. Und was das aber bedeutet, das war mir überhaupt nicht klar. Und da war ja damals noch relativ alleine. Heute sind es mehr Frauen, zum Glück. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich mir denke, das sollten jetzt dringend Frauen machen, sondern weil es einfach kein Thema mehr ist. Es sollte einfach überhaupt gar kein Thema sein. Auch wenn ich schon höre, Frau in der Männerdomäne, da krieg ich einen Vogel. Heute ist es aber dann so, dass ich vermittelt bekomme, es ist völlig okay, dass ich da bin. Ich mache das jetzt auch lang genug und mal abgesehen von der Frage, ob ich das gut oder schlecht mache, bin wie so ein altes Möbelstück. Ich bin da halt und das stellt auch jetzt keiner mehr in Frage. Aber was interessant ist, ist, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile so ist, dass eine Frau reicht. Also als Dunja Hayali hat vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, ja auch angefangen im Sportstudio, da war dann sofort die Frage, was machst denn du jetzt?
Und ich denke, wir haben doch schon die Katrin.
Was soll ich denn jetzt machen? Ja, aber die haben doch jetzt die Dunja. Also das ist doch ganz erstaunlich, oder?
Ja, das stimmt. Also das haben wir schon öfter festgestellt, dass auch in so Comedy-Runden, weißt du, wenn es so ein Panel gibt, dann gibt es immer eine Frau, einen Schwulen. Nee. So. Und dann, da kann ich noch einen Schwuler. Wir haben ja schon den Thomas Hermanns, weißt du? Irgendwie so, wo man so denkt, klar, also es ist ganz interessant. Wobei, ich glaube, also ja, jetzt noch 5 Jahre voraus, dann hat sich das auch irgendwie erledigt. Und es ist eben interessant, weil ich finde auch, lasst uns doch anfangen, nicht mehr drüber zu reden.
Genau.
Aber letztendlich, wenn da natürlich dann immer nur eine Frau sitzt, ja, und dann noch irgendwie ein Schwuler und ein Schwarzer, keine Ahnung, irgendwie so, dann denkt man die ganze Zeit, das ist dann auch wieder so, es ist dann wieder manchmal so ausgewählt, dass man denkt, jetzt hat man versucht irgendwie zu zeigen, guck mal, wir haben ja an alles gedacht.
Ja, wir sind irgendwie divers. Und ich finde, ja.
Genau, ich finde, es darf eben auch Runden geben, wo es ausnahmsweise dann mal nur Männer gibt und dann gibt es halt mal eine, wo es nur Frauen gibt und dann gibt es nur irgendwie so. Also wenn wir irgendwann mal aufhören, uns darüber Gedanken zu machen, dann wären wir einen Schritt weiter.
Aber ich kriege diese Frage immer noch gestellt und also da kann ich auch wirklich die Redaktionen nicht verstehen. Also die dann, ja, oft sind es ja wirklich die armen kleinen Praktikanten, die dann kommen und Fragen stellen. Und wenn die zweite Frage ist, die nach der Frau in der Männerdomäne, dann sage ich, hey, Alter, ganz ehrlich,
das stimmt auch wirklich nicht mehr.
Frag mich doch mal was dich wirklich interessiert und nicht diese Fragen, die dir irgendjemand aufgeschrieben hat. Das ist ja furchtbar.
Ja. Stimmt es, dass dein erstes Interview mit Jürgen Klopp war? Kannst du dich da noch dran erinnern oder ist das an dir so vorbeigezogen?
Das war das Casting.
Das Casting? Hat sich Jürgen Klopp noch für Castings verkauft?
Nein, also im Nachhinein muss ich natürlich sagen, es ist der Wahnsinn. Also das war, als ich angefangen habe, ich hatte mich ja tatsächlich selber auch beworben. Das war eine proaktive Bewerbung ans ZDF, aber auch nur, weil ein Kollege mich so gedrängt hat. Ich wollte gar nicht zum Fernsehen. Der hat immer gesagt, komm, Katharina, also die suchen eine Frau, das musst du machen, du kannst das. Und ich kürze das jetzt mal ab. Ich bin dann also eingeladen worden zu einem Casting und auch das war streng geheim. Es durfte also niemand wissen, dass ich da bin und ich war dann in so einem winzigen Studio, auch gar nicht auf dem Lerchenberg, sondern ein bisschen abseits. Und dann haben sie mir da Jürgen Klopp hingesetzt. Und der war damals Experte beim ZDF und das war, also ganz ehrlich, das war natürlich ein Riesengeschenk, weil der auch der wusste, worauf es ankommt, der hat mir vernünftige Antworten gegeben. Ich habe also das Casting bestand aus Interview mit Klopp, zwei Matzenansagen und Torwandschießen. Und soll ich dir sagen, warum ich den Job bekommen habe?
Weil du zweimal oben und zweimal unten eingeloggt hast.
Selber, der Moderator schießt ja selber gar nicht.
Ach nein. So, ich dachte, sie haben dich auf die Wand schießen lassen.
Also Jürgen Klopp schoss und er hat aber an der Torwand vorbeigeschossen und hat daraufhin gejubelt und hat gesagt, juhu. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das noch kennst. Wie gesagt, nein, das war kein Treffer, das war das Thomas-Helmer-Phantom-Tor. Kannst du dich da noch erinnern? Da kriegt jemand durchs Bild hinter dir.
Ja, die kriechen ja alle. Also das ist Einstellungsvoraussetzung hier, dass man auf allen Vieren gut unterwegs ist, weil ich hab's einfach gerne, wenn die Leute sich mir auf allen Vieren nähern. Ja, ein bisschen von unten nähern. Meistens noch rückwärts. Also wenn sie sich entfernen von mir, müssen sie rückwärts. Aber dazu, geh ruhig raus, wenn du auf Klo musst. So, bitte, Thomas Helmer hat so geschossen und es war keine Kamera drauf und hat gejubelt.
Bei Thomas Helmer, der hat aber, ich kann dir das Spiel gar nicht mehr genau sagen, aber Thomas Helmer hat der eins für die Bayern ein Tor erzielt, was kein Treffer war, weil der Ball am Tor vorbeiging und die Kamera in der Einstellung hat das aber nicht erfasst.
Und du hast gesagt, das war das Thomas Helmer.
Ja. Und dann sind die wohl in der Regie, haben sie sich gedacht, boah, sie kennen
das
Thomas-Helmer Phantomtor, was also das ganz kleine Einmaleins ist, ne? Aber es haben sich dahin wohl nur Frauen beworben, die sich wohl eine Chance ausgerechnet haben, sich da irgendwie selber zu präsentieren. Das gibt's ja leider auch. Und also da waren sie dann von meinem Fachwissen doch so weit überzeugt, dass sie sich gedacht haben, okay, mit der versuchen wir das jetzt mal.
Ja. So, und dann ging's los und der Rest ist Geschichte. Und jetzt bist du da. Wie ist denn das? Wie wird das eingeteilt? Ist dann immer so, jedes sechste Mal darfst du oder?
Wir sind ja zu viert und wir kriegen dann immer vorab so Quartalspläne und da können wir uns dann eintragen, wann wir können. Und dann wird das halt verteilt. Ich weiß also immer nur für die nächsten 3 Monate eigentlich, wie mein Leben aussieht. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Also rein rechnerisch jeder vierte Samstag.
Also genau.
Bist du immer noch Mitglied der Deutschen Akademie für
Fußball? Ja, selbstverständlich.
Oh, das finde ich sehr interessant. Deutsche Fußballkultur.
Ja, das ist großartig.
Oder insgesamt Fußballkultur. Was genau würde man unter Fußballkultur verstehen? Was wird in dieser Akademie vorangetrieben, gelehrt?
Das ist, was weiß ich was. Also, wie viel Zeit haben wir? Die Akademie kümmert sich um das, was jenseits der 90 Minuten passiert. Und Kultur sagt ja schon so viel. Also wir haben zum Beispiel eine Preisverleihung mit dieser Akademie. Das kann man vielleicht so am besten erklären. Da wird das beste Fußballbuch gekürt. Da gibt es den Fußballspruch des Jahres. Das ist natürlich immer sehr, da warten sie immer alle drauf. Das ist eine Riesennummer, der Fußballspruch. Dann gibt es...
ist der immer lustig? Der Fußballspruch?
Manchmal ist er auch...
also sowas wie Mailand, Madrid,
sowas,
Hauptsache
genau.
Italien?
Manchmal ist er auch sehr, sehr, sehr tiefsinnig, sehr tiefgründig, das gibt's auch. Aber oft sind die Sprüche natürlich lustig, ja. Also wie war das noch, wie war das denn noch vor ein paar Jahren? Ist eine Frau ausgezeichnet worden, Imke heißt sie, die ist Trainerin und... die hat irgendwann mal auf eben auch angesprochen, eben auch darauf, dass sie eine Frau ist, wurde sie gefragt, wie sie das denn macht, wenn sie ob sie immer klopft bei den Männern, bevor sie in die Umkleidekabine geht. Und dann hat sie wohl gesagt, sie setzt sich ein Licht auf den Kopf. Also ich bring's jetzt leider nicht mehr so zusammen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Also auf jeden Fall hat die denen so eine hingeknallt, dass sie dafür als erste Frau, glaube ich sogar, diesen Fußballspruch des Jahres gewonnen hat. Also das gibt's. Dann gibt es, wir haben die beste Fußballkneipe ausgezeichnet. Kennst du vielleicht auch, Stadion an der Schleißheimer Straße. Also es ist alles was abseits von, ja, ich habe für meine Mannschaft heute alles gegeben, weil ich gebe ja immer gerne viel und alles fürs Team. Das, was wir, weißt du, was keiner mehr hören kann, dieses dröge Rumgenöle. Alles, was wirklich spannend und unterhaltsam und cool ist, das ist Fußballkultur.
Ich glaube ja, die größte Herausforderung, weil du es gerade sagst, einen Fußballer zu interviewen, ist wirklich, den nochmal irgendwie dahin zu kriegen, nochmal was zu sagen, was ein bisschen abweicht von dem mediendurchtrainierten. Am Anfang lief es recht flüssig, gegen Ende haben wir die Räume dicht, diesen ganzen Scheiß da. Und da tun mir auch immer beide Seiten total leid nach den Spielen. Entweder sie sind happy, wollen feiern und jetzt endlich mal ein Bier trinken, oder sie sind total frustriert, weil es nicht gelaufen ist. Und dann tun mir die Spieler leid und dann spielen mir die Interviewer tun mir genauso leid, die dann irgendeine Frage stellen und immer nur den gleichen Quatsch
kriegen. Also da gibt es natürlich Ausnahmen. Thomas Müller, den kannst du immer alles fragen.
So. Immer.
Aber soll ich dir sagen, woran das liegt? Das liegt natürlich, da sind wir auch selber ein bisschen dran schuld. Das liegt natürlich daran, dass die alle irgendwelche verbalen Tretminen fürchten. Bloß nicht abseits des Mainstream antworten, weil du genau weißt, dass du morgen sonst auf der Seite 1 der Bild-Zeitung stehst, weil die Journalistinnen und Journalisten, die sind ja auch teilweise so gestrickt, dass sie den Interpretationsspielraum einer Aussage, sage ich mal, maximal ausnutzen. Und dann natürlich auch Antworten so interpretieren, wie sie nie gemeint waren. Und ich kann die Fußballer, Fußballerinnen geben ja oft noch sehr viel schlauere Antworten, aber eben auch, weil der Fokus nicht so auf sie gerichtet ist. Ja, ich kann die Fußballer echt gut, ich kann das gut nachvollziehen.
Man kennt das ja von sich selber. Also du weißt genau, ich habe jetzt eine sehr lustige Antwort, die aber vielleicht 3% der Leute dann doch nicht so lustig finden und ich krieg dafür einen Riesenhaue. Oder ich sag's einfach so ein bisschen anders und ein bisschen glatter und krieg irgendwie keine Probleme. Ja. Und das muss man jetzt immer abwägen. Und das ist eigentlich schade, gell? Weil ich finde auch, also man haut schon gern auch mal was
aus. Aber entschuldige mal, ich sag's jetzt, du bist einfach doch die einzige Barbara, die heute noch frei von der Leber weg irgendwas erzählt. Ich kenne sonst niemanden.
Ja, aber das ist eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich sagen ja 95%, es wäre doch lustig, wenn alle weiterhin, natürlich in dem Rahmen, in dem wir uns alle darauf verständigt haben, dass er, sag ich mal, verträglich ist und wunderbar, ich will niemanden verletzen,
wirklich nicht.
Aber ich dachte immer, dass wir als lustige Menschen eigentlich das das Recht haben, weiterhin lustig zu sein, und zwar mit allen Gruppen, ja, sage ich mal. Und inzwischen wird die Schlinge etwas
enger. Aber
ich
sage dir jetzt mal was, richtig, ja. Fußball ist alles, aber überhaupt nicht lustig. Das geht, also Fußball und Humor geht ganz schwer zusammen. Also da muss man gerade, was das Thema betrifft, extrem aufpassen. Also wir hatten ja früher Netzer und Delling, Länderspielteam von der ARD, das deswegen so gut funktioniert hat, weil Netzer sich immer darüber lustig gemacht hat, dass Delling keine Ahnung vom Fußball hat. So, jetzt stell dir mal vor, Oliver Kahn hätte zu mir gesagt, ja, du hast doch keine Ahnung vom Fußball. Also also gerade als Frau,
ja, du hast recht.
musst du dir echt oft auf die Zunge beißen und sagen, nee, das machst du jetzt nicht, weil es gibt führt in eine Katastrophe.
Ja, aber die hast du abgewendet bisher und alles läuft super. Ich habe ein Foto von dir gesehen, da hast du deinen Hund neben dir und neben dir auf der Bank sitzt Martin Rütter. Ja. Was genau hast du in der Erziehung deines Hundes falsch gemacht, dass Martin Rütter kommen musste?
Das war so lustig. Also ich habe einen Mischling, die ist mittlerweile 13 und wir nennen sie nur Terror Tanja. Oder manchmal heißt sie auch Mariah. Die liegt also, wie gesagt, gerade hier neben mir und auf einem großen Fußballkissen. Und auf dieses Kissen steigt sie nur, wenn ich ihr das Kissen vorher glatt streiche.
Nein, ist das toll. Das ist wirklich Mariah Carey, sag ich.
Und Mariah hat mittlerweile, das muss ich dir zeigen. Warte mal kurz. Das ist wirklich lustig. Ja. Mariah hatte nämlich gerade Geburtstag und es gab ein Geschenk, und zwar eine Handtasche. Und, kannst du es lesen?
Oh Gott, wie süß. Warte. Mach mal dein Mikro runter, ein bisschen wieder runter vom Ding, sonst ist das, ja, so ist gut. Warte, da steht drauf, Chewy Vuitton.
Und die quietscht auch. Und ich habe hier auch noch ein Party all the time.
Ein kleiner Knochen, der auch Geräusche macht. Kannst du mal drauf
drücken? Wenn ich jetzt da drauf drücke, habe ich in diesem Zimmer eine solche Party, dass wir das Gespräch beenden können.
Das lassen wir mal lieber. Nein. Crazy Tanja soll natürlich Terror Tanja soll natürlich
also der Martin ist gekommen, weil die hat einen Terrier. Also es ist eine Mischung aus Mops, Border Collie, Dackel und Terrier. Und da ist ganz viel Terrier drin. Und der Terrier, wie du weißt, liebe Barbara, weil du bist ja...
Ist sehr lebhaft. Ist ein sehr lebensfrohes Tier.
Also Entertainment, Party all the time. Und der hat einfach mir so ein paar Tipps an die Hand gegeben, wie man die so ein bisschen runterbringt.
Kannst du dein Mikro noch mal ein bisschen noch weiter runter? Genau. Ich liebe Martin Rütter. Ich finde, die Beobachtung, die er macht über Menschen und ihre Hunde oder über Hunde und ihre Menschen, sind wirklich unglaublich, weil man lernt ja dann auch ein bisschen was über sich, oder? Wenn man guten Terrier ist natürlich speziell. Ja, natürlich. Aber,
also entschuldige
mal. Man lernt auch was über sich.
Ja, also ich habe ja gerade eben erzählt, dass ich ihr dass sie nur auf dieses Kissen geht, wenn ich es vorher glatt streiche. Da kann man natürlich auch schon mal hinterfragen, ob ich eigentlich noch ganz dicht bin in der Birne, dass ich das auch noch unterstütze.
Hast du das offen mit ihm besprochen? Hast du ihm davon erzählt oder hast du versucht,
davon weiß er nichts.
Das erfährt er jetzt.
Niemals. Ja, nein, also ich habe in der Erziehung des Hundes komplett versagt. Also es geht schon da los, dass ich sage, mach Sitz, und sie macht aber nicht Sitz, sondern sie legt sich hin. Das geht bei mir durch, und Martin der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Weil das natürlich gar nicht geht. Aber ich fand das ganz, also für mich war das okay. Wenn ich Sitz sage und die legt sich hin, ist ja auch gut.
Also ehrlich gesagt, irgendwann ist es ja im Leben mal so, dass man eigentlich zu jemandem sagt, leg dich hin, und der setzt dich maximal oder bleibt sogar stehen. Also insofern finde ich, ist das alles super. Sollen wir ein kleines Spiel spielen? Ich habe ein paar Fragen für dich. Da erfährt man immer so wahnsinnig viel über Menschen. Und zwar Never Have I Ever heißt es, glaube ich, im Original. Ja, genau. Und bei uns heißt es, ich habe noch nie. Mhm. Also ich lese dir jetzt Behauptungen vor und dann reden wir drüber, ob die zustimmend sind oder nicht.
Auf jeden Fall.
Ich habe noch nie auf einer Party über meinen Job gelogen.
Was? Ich habe noch nie auf einer Party.
Es ist auch so gemein, diese doppelte Verneinung haut mich auch jedes Mal um. Warum heißt es nicht, ich habe schon mal auf einer Party? Es wäre doch viel einfacher.
Ich habe schon mal, aber ich ganz ehrlich, ich rede auf Partys überhaupt nicht über meinen Job, weil privat ist privat und Job ist Job.
Finde ich auch. Triffst du manchmal, hat nichts mit dieser Frage hier zu tun, triffst du auch manchmal Leute noch in Deutschland, die nicht wissen, wer du bist und was du beruflich machst?
Das weiß ich nicht, weil ich frag die ja nicht danach. Also ich
ja, aber manchmal sagen doch Leute dann, und was machst du so beruflich? Nein. Also ich habe das manchmal noch. Ja. Yes. Ich habe das manchmal noch. Okay, gut, die waren aus dem Ausland. Aber
oder sie,
jetzt wäre jetzt wieder passiert.
Sie haben so,
und what do you do und so. Und dann habe ich so gesagt, und dann überlege ich mir immer die feine Formulierung, ich arbeite fürs Fernsehen oder ich arbeite im Fernsehen. Und meistens entscheide ich mich dann für, ich arbeite fürs Fernsehen, weil dann ist das Gespräch schneller zu Ende.
Ach, das ist gut. Das ist eine gute Taktik. Also manchmal passiert es mir, dass mich fremde Menschen ansprechen, woher kenne ich sie denn jetzt gleich? Dann sage ich immer, ja, ich mache so ein bisschen Sport im Fernsehen. Ach ja, richtig. Und dann wollen sie den Namen nochmal? Ja, genau. Das passiert relativ häufig, aber ist ja.
Mir passiert es manchmal, dass mich Leute kennen, aber nicht sagen wollen, woher sie mich kennen, und aber auch alles, was ich ihnen sozusagen vorschlage, woher sie mich kennen könnten, dann ablehnen, als wäre es ein Affront, so ihnen zu unterstellen, dass sie ferngucken, Radio hören oder Zeitschrift lesen. Ich kenne sie. Ja, sie kennen mich aus dem Fern. Nein, ich gucke kein Fern. Ja, dann vielleicht haben sie mich im Radio. Nein, also wirklich nicht. Und so, und dann, ich habe aber auch eine Zeitschrift, die lese ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du blöde Kuh, dann weiß ich auch nicht, woher du mich kennst irgendwie. Aber es gibt dann die Leute, die immer einem bei allem mitgeben wollen, dass sie wirklich, sie lesen
nur FAZ, natürlich, sie gucken kein Fern. Aber das Beste ist ja sowieso, dass die Menschen immer ganz erstaunt sind, dass man tatsächlich existiert. Weil, also, ne, was da im Fernsehen stattfindet, das ist so eine, wie soll ich sagen, das ist so eine abstrakte Welt, die ist gar nicht real. Und wenn du dann plötzlich vor denen stehst, dann, einer in Hamburg kam mal auf mich zu und dachte, ich sei eine Freundin von ihm. Und dann hat sich noch mein Sohn dazwischen geschmissen, so ganz ritterlich, weil er dachte, der will mir an die Gurgel. Dabei war das ein sehr freundlicher Herr, der dann sich auch tausendmal
entschuldigt. Wollte dich umarmen,
ja,
einfach.
Der hat sich tausendmal entschuldigt, weil er hat gesagt, also, Entschuldigung, ich dachte, wir wären befreundet, weil er mich eben so oft sieht. Und ich sage, ja, ist doch, aber es war nett. Also, passiert dir irgendwie was Doofes auch mal? Ich bin nie.
Die Leute, wir haben aber beide, glaube ich, eine positiv konnotierte Art von Popularität. Ich glaube, da hat Olli Pocher anderes zu berichten. Also ich glaube, es kommt immer drauf an, wie man sich präsentiert. Ich sehe das ja, wenn ich mit dem Günther Jauch auch mal, wir fliegen häufiger mal zusammen oder sitzen zusammen im Zug. Die Leute begegnen dem mit großem Respekt, und so ist es ja, schätze ich mal, bei dir und bei mir auch. Die Leute kommen vorbei, sagen, ich liebe ihre Sendung oder wie auch immer. Sie hatten ein tolles Kleid an, und dann gehen die weiter. Und ich glaube halt so, es gibt andere Arten von Popularität. Da bleibt halt jeder stehen, legt dir die feuchte Achsel über die Schulter und will ein Selfie machen und sagt so, ey, Dicker, Alter, findest du nicht okay, was du gesagt hast und so. Und ich glaube, da haben wir irgendwie ein bisschen Glück. Da sind wir gut einsortiert.
Ja, ja, Glück gehabt.
Ja. So, jetzt pass auf, ich habe noch nie eine Sexstellung gegoogelt.
Ich habe noch nie eine Sexstellung gegoogelt.
Echt? Nein. Bist du so versiert? Also ich höre manchmal Dinge, wo ich einfach denke, vielleicht mache ich das schon seit Jahren, aber ich weiß gar nicht, wie es heißt, weißt du?
Peter?
Nein. Also es gibt ganz tolle Sachen, die heißen also, Flinging oder Dripping oder Bipping oder
Gipsing oder irgendwie danach, so. Ich breche mir ein Bein. Ich brauche doch keinen Namen dafür. Das macht man doch einfach nur.
Ja, aber wenn du manchmal, musst du ja vorher schon mal per SMS eine kleine Anweisung geben, was du erwartest, dass die bestimmten Sachen bereitgelegt werden. Dann brauchst du das Vokabular.
Ich kann nur Sprung vom Schrank zum Beispiel. Das ist auch gut.
Wir sagen es einfach so, gell? Wir sagen es einfach
so. Aber ich habe noch nie, gegoogelt. Noch nie.
Okay, gut. Ich habe noch nie jemand Nacktes beobachtet.
Doch. Also, gestern erst. Wir haben hier im Englischen Garten, ich meine, du bist ja auch Münchnerin, du kennst das ja. Da gibt es ganz im Norden, gibt es ein Gebiet, das ist so eine, wie soll ich sagen, das ist so ein
Bild eigentlich,
Kontakt,
eher, oder?
Markt auch für, da sind nackte Männer, das weiß man auch. Die laufen da rum und ich bin da hin und wieder mit meinem Hund. Und dann sehe ich die. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich beobachte, aber ich sehe die da halt. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
Aber also es gibt ja so eine Art von Männern, die die FKK machen, die wollen schon gerne, dass man ein bisschen
genauer
hinguckt.
Aber die wollen nicht, dass ich da hingucke.
Also ja, das ist schon klar. Aber das ist mir wurscht. Also da kann ich mich jetzt auch nicht nach allem richten. Also ich finde, Gottes Garten ist groß. Ich gucke mir das dann schon, also manches gucke ich mir schon sehr genau an. Und ich saß letztens an einem See mit meiner Schwiegermutter auf der Wiese. Und das war ein FKK-See und da liefen die sozusagen immer in Augenhöhe. Wir saßen bekleidet auf einer Decke und uns liefen diese Typen direkt an uns vorbei, immer so genau Gesicht auf deren sozusagen Höhe. Und da sagte meine Schwiegermutter den wunderbaren Satz, als so ein Typ vorbeikam mit so einem riesigen Ring da vorne durch, sagte meine Schwiegermutter, ist doch Wahnsinn, wofür das Volk sich interessiert. Und da fiel mir auch auf, dass Männer, und aber vor allem Männer, die gerne FKK machen, sehr besondere Körper haben. Also es ist jetzt gar nicht so, die sind einfach, und das finde ich eigentlich, ist doch das voll gelebte Prinzip des hab dich lieb, so wie du bist. Da sind so seltsame Leute dabei mit so seltsamem Körper, wo man wirklich sagt, das ist wirklich seltsam. Die Glocken viel länger als das Seil, alles sehr, sehr seltsam. Und trotzdem zeigen sie es so stolz her, das hat mich richtig angerührt. Man wollte wirklich so hinterherlaufen und sagen, ja, toll, dass du dich so wohlfühlst.
Ich finde, das ist doch fantastisch, dass die so ein
Selbstbewusstsein haben. Ja, super.
Oder?
Total super, super.
Aber würdest du, wenn du warst dann im FKK-See und warum hast du da angezogen gesessen?
Ja, ich war da mit meinen Kindern. Also ich dachte ehrlich gesagt, das ist auch ein Kinderbadesee, aber da gibt's wohl auch eine sehr große FKK-Sektion. Was ich finde es übrigens total okay, dass die Kinder auch, also ich finde, das stört mich jetzt nicht. Wir waren da alle zusammen. Ich finde das auch nicht schlimm, aber die da nackt rumlaufen, die wollen doch auch angeguckt werden. Dann kann man ruhig auch mal hingucken.
Ja, sicher, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm.
Also wer da so, und keine Ahnung, das war wie so ein, ich kannte das nur vom Almabtrieb, wenn die Kühe da vorne so ein riesen Ring da hatte, der da durch und der hat sich da an uns vorbeigeschoben. Also da musste man hin, der wollte es auch.
Aber würdest du dich,
ich habe ihm gefallen.
Würdest du dich trauen, dich da nackt hinzusetzen?
Ich finde, ich würde mich selber einfach gar nicht mehr, also ich fühle mich sogar noch nicht mal mehr, wenn ich mit mir ganz alleine in Schweden am See bin und ich bin nackt, fühle ich mich eigentlich auch schon nicht mehr so.
Siehst du, und warum eigentlich nicht?
Wobei, nackt baden ist das Tollste, aber ich lasse den Bademantel so wie Liz Taylor, lasse ich den hinten so runtergleiten und dann lasse ich mich vorne so ins Wasser fallen. Aber jetzt stundenlang nackt da auf dem Steg rumliegen und mich selber angucken, das möchte ich eigentlich nicht mehr so gerne. Obwohl, so schlimm ist es gar nicht, wollte ich jetzt nochmal für
die
Leute
mal ernst
zuhören.
Also könnte ja natürlich auch sein, dass irgendwo jemand seinen Zoom auspackt und mal eben ein paar Fotos schießt von dir. Hast du davor eigentlich Schiss, dass dich jemand...
Nein, aber darf ich kurz sagen, da wo ich Ferien mache, da packt keiner seinen Zoom aus. Also ich bin einfach an den abgelegensten, unprätentiösesten, unglamourösesten Orten dieser Welt. Ich bin in Schweden an einem See bei meiner Schwiegermutter einfach auf dem Grundstück. Da kann ich stundenlang aus dem Wasser rauskommen und mir Silvi Mais-mäßig die Haare nach hinten streichen. Da wird niemals ein Fotograf hinterm Busch liegen.
Ja.
Weil der müsste da 12 Tage darben, bis er irgendwann mal was zu sehen
kriegt.
Muss
ja nicht mal ein Fotograf sein, kann ja einfach irgendjemand sein. Also
ich denke, da gibt es einfach gar niemanden.
Guck mal.
Nein, ich treffe, da wo ich bin, ist niemand, der mich kennt. Und darauf achte ich auch total. Die Vorstellung, dass ich irgendwie in einem Hotel bin, morgens am Pool und die Leute irgendwie am Buffet, guten Morgen, Frau Schöneberger, ist das Fisch, wo Sie beistehen, ist mein absoluter Albtraum.
Der Fisch, wo sie beistehen. Was ist das für Deutsch? Ja, herrlich.
So, letzte Frage zu dem Thema. Ich habe mich noch nie nackt von hinten fotografiert.
Ich habe natürlich, also was sind das für Fragen?
Ich mache das alles täglich.
Hast du dich schon mal nackt von hinten fotografiert?
Ja.
Aber warum?
Um mal zu sehen, was die anderen so sehen.
Sieht ja keiner, machst du ja nie. Kannst ja deinen Mann fragen.
Aber es ist ganz schön schwer. Ja. Ist echt schwer. Und dann ist auch erbärmlich, wenn du das, wenn du die Kamera dann so an die Wand lehnst und dann mit diesem, weißt du, mit dem Selbstauslöser-Ding, da hast du ja entweder 3 oder 10 Sekunden. Und bei 3 Sekunden komme ich oft nicht so richtig in die Stellung, um so auszusehen, wie ich aussehen will. Und bei 10 Sekunden fällt es dann alles schon wieder so zusammen. Und dann rutscht die Kamera immer so weg und dann ist es so ganz schrecklich verzerrte Bilder.
Das kenne ich nicht, also kann ich leider nicht mit Ihnen. Ich habe mich noch nie von hinten nackt fotografiert. Ich fotografiere mich sowieso eigentlich relativ selten.
Ich habe du bist eben so, wie ich immer sein
wollte.
Ich habe
3 Milliarden Fotos von Terror Tanja und natürlich auch von meinem Kind. Und ja, das war's.
Ja, okay. Ja. Ja, das kannst du ja jetzt gleich. Du hast der Tag ist ja noch jung. Jetzt gehst du gleich mal irgendwo hin, wo eine gute Beleuchtung ist. Und dann kannst du das ja mal nachholen. Ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen. Du hast ein Buch geschrieben über Erfolg und hast 50 Menschen interviewt und ihnen immer die gleichen 10 Fragen gestellt. Ich finde das mega interessant. Bist du dem Erfolg auf die Spur gekommen? Warum sind Menschen erfolgreich?
Jein. Also ich glaube, dass jeder erstmal seinen eigenen Weg gehen muss. Ich bin auf dieses Buch gekommen, weil ich immer wieder gefragt worden bin von jungen Menschen, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Und das habe ich mir dann überlegt. Ich habe überlegt, warum ich, wie viel Glück da möglicherweise auch dabei war, aber welche Faktoren, die man selber steuern kann, dazu geführt haben, dass ich heute eben im zweiten deutschen Fernsehen diese Geschichten machen darf, die ich da mache.
Und was war der Faktor
also,
Nummer eins? Naivität?
Den Rat, den die von mir haben wollen, den kann ich tatsächlich ganz klar formulieren. Also zunächst einmal musst du etwas finden, wofür du dich begeisterst. Fang nie irgendetwas an, wo du sagst, ja mal gucken. Und zweiter Rat, nimm dir dafür auch richtig viel Zeit. Das habe ich bei meinem Sohn gesehen. Der war auch relativ lange unschlüssig und den habe ich einfach gelassen. Wenn ich den gepusht hätte und gesagt hätte, pass mal auf, mein Lieber, jetzt will die Mutti aber endlich mal sehen, dass hier was vorwärts geht. Das hätte nichts gebracht. Also, finde was dich begeistert. Wenn es länger dauert, nimm dir diese Zeit. Probier ganz viel aus in dieser Zeit, weil dir das möglicherweise hilft. Und am Ende, das ist vielleicht der wichtigste Rat von allen, sei fleißig. Es ist ja immer ich bekomme oft das Gefühl vermittelt, dass was wir da tun, du ja auch. Dass das alles
ist so anstrengend.
Dass das vom Himmel gefallen ist. Aber das ist ja am Ende das Ergebnis echt harter Arbeit. Und wenn ich mir, es gibt so eine Generation, mit der habe ich, man darf sie nie alle über einen Kamm scheren. Aber ich sag mal so, es gibt Frauen, die sind deutlich jünger als ich, die sollten sich irgendwann mal entscheiden, was sie eigentlich werden wollen. Wollen sie Influencer werden oder doch irgendwas Seriöses machen? Die haben das Gefühl, dass alleine sie das Erfolgsmodell
die Präsenz.
Und das ist natürlich falsch. Du musst in deinem Leben ich meine, jeder kann machen, was er will. Und wenn jemand glaubt, er braucht nur freundlich in die Kamera lächeln und Hallo, ihr Lieben, sagen, und das reicht dann, dann ist das ja auch in Ordnung. Soll ja jeder machen, wie er will. Aber erfolgreich wirst du so am Ende natürlich nicht.
Das ist richtig. Ich hatte, ohne jetzt irgendeine Berufsgruppe da bashen zu wollen, aber auch natürlich mit den beschriebenen Exemplaren letztens zu tun, und die konnten es nicht fassen, dass ich einen 1,5-minütigen Aufsager gemacht habe, ohne einmal abzusetzen. Da hat die eine zur anderen gesagt, krass, ohne Pause. Und die andere dann, ja, keine Unterbrechung. Und dann dachte ich mir so, ja gut, aber es waren nur 1,5 Minuten. Aber klar, wenn du natürlich sonst immer mit Weißblitzen alle 7 Sekunden irgendwie, sag ich mal, das Gesagte unterschneiden und stückeln kannst, dann ist es natürlich wahrscheinlich wirklich eine Leistung. Ich finde Fleiß, ja, und ich finde auch, es gibt halt so eine Zeit, da muss man halt mal ein bisschen Gas geben,
total,
oder? Zwischen, sag ich mal, 25 und 55 oder was weiß ich was irgendwie, ist ja auch die Zeit, um einfach für sich zu sagen, ich bin leistungsstark und ich will auch leistungsstark sein. Und ich finde eben auch toll, dann zu sagen, nee, das mache ich auch noch, das traue ich mir auch noch zu. Oder das, also ich kriege oft zurückgespielt so, oh Gott, sag mal, ist das nicht jetzt alles zu viel und du Arme, und dann bist du ja am Samstag gar nicht zu Hause.
Ja. So wie du, ja, Samstagabend und so. Und dann denke ich mir, ja, aber ich bin ja am Donnerstag mal zu Hause oder am Dienstag. Bin ich halt am Samstag mal irgendwie in der Arbeit. Ist ja nicht so schlimm. Aber also von mir, ich kriege oft so dieses zurück, oh, ist alles so anstrengend, was du machst. Das finde ich eigentlich falsch.
Ja, aber das ist aber dann die Folge. Zuerst ist immer, zuerst heißt es immer,
alles easy,
oh, das ist
genau. Ist nur Fernsehen.
Genau, das ist ja toll. Wenn ich am Samstagvormittag in München gefragt werde, ob ich am Abend Sportstudio in Mainz habe, dann zeigt das doch, dass die Menschen vermuten, wir stellen uns dahin und wir fangen einfach an. Also das wirkt so so locker leicht. Soll es am Ende auch, aber dass es so wirkt, ist natürlich auch wieder das Ergebnis harter Arbeit. Also es ist weder dir noch mir irgendetwas geschenkt worden in unserer Karriere, sondern wir haben da irre viel für getan. Und diese Botschaft kommt aber manchmal nicht an. Und deswegen sage ich den jungen Menschen, pass auf, es wird euch nichts geschenkt. Ihr müsst echt richtig fleißig sein.
Und ist das was die 50 Leute, mit denen du gesprochen hast, auch
bestätigt
haben?
Total. Und was interessant war, das hat sich aber erst im Nachhinein ergeben, ist, dass die oft die buntesten Lebensläufe haben. Also kaum einer hat tatsächlich da auch angefangen, wo er heute ist. Das gilt ja für mich auch. Also ich habe im Leben nicht vorgehabt, ich habe zwar als Kind mal, das ist auch verbrieft, den Brief habe ich auch tatsächlich noch an meinem Vater, da war ich 12, habe ich gesagt, also ich guck jetzt aktuelle Sportstudio, der war irgendwie im Ausland und ich habe das so oft gesagt, dass ich diese Sendung irgendwann mal moderieren möchte, dass als ich sie tatsächlich bekommen habe und ich meinen Eltern, es war ja alles streng geheim, meinen Eltern durfte ich es dann irgendwann erzählen, habe ich zu meinem Vater gesagt, also ich habe jetzt einen neuen Job und wenn du mal überlegst, du könntest drauf kommen, was es ist. Dann hat er gesagt, du machst das Sportstudio. Habe ich gesagt, ja.
Nein, ja. Also das, oh toll, da kriege ich ja gleich Tränen in die Augen.
Aber ich habe ja erstmal alles unternommen, um da überhaupt nicht zu landen. Ich habe jahrelang Radio gemacht und ich war so glücklich in diesem Job, dass das eigentlich, das ging so zickzack. Und ich meine, das war bei dir ja ähnlich. Ich kann mich erinnern, wir haben mal ein Interview gemacht für das war ganz am Anfang deiner Zeit, da warst du Praktikantin in irgendeinem Verlag, da musste ich dumme Sonnenbrillen aufsetzen. Da sehe ich aus wie Tante Brüsselise. Ernsthaft. Ich habe dieses Heftchen heute noch.
Auch Brillen heute. Brillen heute oder so.
Ja, also man muss, du wirst nie gleich da sein, wo du irgendwann mal hin willst.
Nee, Hauptsache man bewegt sich. Bewegung ist es, glaube ich. Bewegung ist das Allerwichtigste, also auch im übertragenen Sinne tatsächlich. Was ich oft sehe an den Leuten, mit denen ich rede, die auch immer alle erfolgreich sind, die haben alle, lustigerweise, da hat keiner eine total stringente Schulkarriere auch gemacht. Also ich würde jetzt mal sagen, du schon.
Nee, hast du studiert? Ich habe nicht studiert.
Ich habe studiert und ich habe aber auch nicht zu Ende studiert, aber ich habe Abi gemacht und ich bin nie durchgefallen und ich habe alles gemacht, was ich sollte. Aber die meisten waren eigentlich schlecht in der Schule. Aufgepasst, liebe Schüler zu Hause. Nicht jeder, der schlecht in der Schule ist, wird später erfolgreich. Aber die meisten, die erfolgreich sind, also auf eine gewisse Art und Weise in bestimmten Bereichen, waren nicht unbedingt gut in
aber
der Schule.
Aber soll ich dir sagen, also bei mir zum Beispiel war es so, ich war auch nicht besonders gut in der Schule, weil ich habe mich da sehr viel gelangweilt, das hat mich nicht interessiert. Das spricht jetzt nicht unbedingt für mich, aber ich konnte mich, wenn mich was nicht interessiert hat, habe ich da auch nicht zugehört. Und ich habe aber auch nicht gelernt, weil ich eine faule Sau war damals. So, ich habe das Abitur also gerade irgendwie so geschafft, aber die Tatsache, dass das Studium wieder bedeutet hätte, dass ich mich irgendwo hinsetzen muss und zuhören muss und möglicherweise da wieder was kommt, ich wollte immer nur machen. Deswegen ist Schule auch überhaupt gar kein Gradmesser. Deine Begabungen liegen am Ende vielleicht tatsächlich ganz woanders. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht, mich hinzusetzen und Informationen aufzunehmen, die mich vielleicht gerade nicht tangieren. Also aber da ist jeder anders. Aber es muss eben nichts heißen, wenn ich in der Schule nicht so herausragend gut bin, dass ich es später zu nichts bringe. Auf keinen Fall.
Nee. Im Gegenteil, ich glaube eben wirklich, dass Leute ja auch in der Schule anecken, weil sie einen Querkopf haben oder anders denken wollen. Und eigentlich muss man das befördern, irgendwie, denke ich mir, mit Blick auf meine Kinder. Es ist ein sehr gutes Zeichen. Sage ich jetzt einfach mal.
Ja, aber möchtest du, dass deine Mutter Barbara Schöneberger heißt? Die Armen.
Ja.
Oh Gott, nein, aber ich davon kriegen Sie hoffentlich nur ganz wenig mit, ehrlich gesagt.
Nein, aber
also es wird bei uns über das Thema Barbara Schöneberger wird bei uns zu Hause so gut wie gar nicht gesprochen.
Ja, und
wirklich,
ich,
es interessiert nein, keinen.
Du bist,
also ich rede nicht darüber und die kriegen das schon mit, aber die gucken auch nicht meine Sendung und es ist eigentlich wirklich.
Ja, und ich meine das jetzt auch gar nicht so. Ich glaube, dass du eine fantastische Mutter bist, um Gottes Willen. Aber ich habe festgestellt, dass Kinder eigentlich nicht wollen, dass die Mütter in irgendeiner herausgehobenen Position sind. Ich habe zum Beispiel
nein, die wollen in der Masse untergehen, ja.
Schon etliche Jahre her, aber wenn mein Sohn, wenn Kumpels zu Besuch gekommen sind und dann geklingelt und dann habe ich die Tür aufgemacht und gesagt, Hallihallo, und ich bin ja immer sehr freundlich und auch den Menschen zugetan und ich kann ja durchaus auf die zugehen, und dann kam immer so ein muffeliges und dann sind sie sofort verschwunden. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, pass mal auf, sag mal, deine Freunde, die sind aber schon manchmal auch so ein bisschen komisch, oder? Also die können alle nicht guten Tag sagen. Und dann hat er zu mir gesagt, werde ich nie vergessen, er hat gesagt, Mama, jetzt stell dir mal vor, du klingelst an unserer Tür und dann machst du auf. Und ich sage, okay.
Ja, klar. Ja, stimmt. Man unterschätzt wahrscheinlich seine eigene Wirkung auf Leute manchmal, gell? Ich denke mir dann auch, warum ist denn der jetzt so verstockt oder so komisch und so? Und dann, weil du Barbara Schöneberger bist. Ach so, ja, stimmt.
Aber
ist doch ganz eigentlich super, dass du da nicht drüber nachdenkst.
Nee, überhaupt nicht. Aber das fand ich hochinteressant. Da habe ich viel gelernt.
Ja, nee, stimmt. Man muss mit der eigenen Popularität wirklich sehr sparsam umgehen, vor allem im eigenen Haushalt zu Hause. Ach, Katrin, es war richtig schön mit dir. Erwartet schön, kann ich nur sagen. Ein sehr schönes Gespräch. Du weißt, was jetzt zu tun ist. Jetzt nimmst du dir dein Handy, lehnst es an die Wand und dann machst du mal ein paar Fotos von hinten von dir. Die kannst du uns dann später zuschicken. Das muss jetzt nicht heute im Laufe des Tages
sein.
Nein, nicht so.
Wie denn dann?
Naja, schon also richtig so halt. Ja, so hinknien oder legen oder stehen oder irgendwie nicht jetzt so von hinten deinen Kopf.
Soll mich hinstellen?
Nee, du musst. So? Nee, wir wollen nicht dabei sein, Katrin. Wir wollen nicht dabei sein. Das musst du jetzt alleine machen.
Alleine
wirklich.
Von mir ein Selfie machen.
Nein, nicht ein Selfie. Dieses Foto von hinten.
Bin ich jetzt zu doof? Also was soll ich mit diesem Handy jetzt machen?
Du so, weil wir drüber gesprochen haben, dass du dich noch nie von hinten fotografiert hast. Das musst du jetzt gleich noch machen. Das ist aber nichts, was wir posten wollen. Du schickst uns dann bitte nur ein Foto von dir von vorne für unseren Internetauftritt. Dazu gibt's aber gleich noch eine Erklärung. Behalte bitte den Jeans-Overall noch an. Unsere.
Ich stehe echt auf der Leitung.
Aber auch.
Ja, gut.
Nein, alles gut. Alles
Ihr
gut.
Erklärt mir alles gleich gut. Noch, was ich zu tun habe.
Es war zauberhaft.
Vielen Dank.
Es war zauberhaft mit dir. Und wann immer du demnächst wieder moderierst, ich werde dir folgen und werde dabei sein bei allem, was du tust. Vielen Dank.
Hier.
Tschüss. Tschüss. Lieber Clemens, du als mein Podcast-Producer, du hast ja schon so viel hier erlebt und gehört. Aber das war besonders munter, finde ich.
Wirklich sympathisches, tolles Interview von der Frau.
Finde ich auch. Also diese Frau, die müssen wir uns nah an uns dran halten, damit wir die unter Umständen vielleicht nochmal einladen können.
Ja, hat zweite Runde Potenzial auf jeden Fall.
Finde ich auch. Ja. Und was vielleicht unseren Zuhörer gar nicht so interessiert, für uns aber wirklich toll ist, die Technik hat funktioniert. Wir schalten uns ja immer per, was weiß ich was, Wahnsinnstechnologie in die Wohnzimmer. Dieser Gäste, und das läuft nicht immer so.
Wir haben schon alle Katastrophen erlebt, aber heute war es toll. Alles hat geklappt.
Wir hatten Ton und Bild, was selten ist. Also, wir haben aber sehr viele schöne Interviews. Ja, gut, manchmal knackt es ein bisschen, aber das macht uns doch menschlich. Genau. Hört euch einfach mal alles durch und nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dann, alles Gute.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de